Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Unsere letzte Review von der Weltmeisterschaft 2023 aus Frankreich, beziehungsweise in Frankreich.
Fuck, ist vorbei.
What a Rollercoaster. In der eine Gruppe, wo ich drin bin, gab es halt jemanden, der gesagt hat, keine Ahnung, Weltmeisterschaft von so Kack-Schießrichter. Ich glaube, es war eher aufs Finale bezogen und wahrscheinlich so ein bisschen so ein Fehler. Aber wie würdest du jetzt diese Weltmeisterschaft für dich umfassen? Also das gesamte Turnier, was nimmst du halt jetzt mit? Was sind deine Summary davon? Oder mit welchem Gefühl gehst du jetzt raus nach sieben
Jahren? Insgesamt oder das Finale jetzt?
Insgesamt jetzt. Nicht aufs Finale bezogen, sondern, also wie gesagt, das war nur ein Beispiel. Also ich würde unterschreiben, dass es halt ein Turnier war, dominiert von Kack-Schiedsrichter. Das würde ich auf keine Weise unterschreiben. Ich persönlich würde halt sagen, extrem spannend. Natürlich mit dem schlechten Aufteilung von A und B und C und D, aber manche von den Spielen waren die besten Spiele, die wir jemals im Rugby gesehen haben, und Qualität bei den Top-Spielen war sehr, 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 sehr hoch.
Man kann sich jetzt das Negative raussuchen und sagen, ah ja, das lief schlecht, der Draw war schlecht und TMO-Entscheidung da und pipapo, und da werde ich bestimmt auch noch zu kommen, aber viele Finalspiele waren extrem spannend. Spannung heißt Emotionen, Sport muss Emotionen liefern. Einige Finalspiele werden bestimmt nicht als Klassiker in die Annalen des Rugbys eingehen, aber wenn man mal anfängt, Gruppenphase, Wales gegen Fiji, Australien gegen Fiji, auch noch einige andere Spiele wie Uruguay. Es insgesamt, ja, war ich mitgerissen von der WM, ja, wahrscheinlich auch, okay, weil ich da war.
Ja, das ist, was ich meine. Das ist das, was ich so, weil wir wollen halt nicht so viel ins Detail gehen und gehen zum Finalspiel, aber mitgerissen, also mitfiebern dabei. Also ich glaube, das ist schon ausreichend, dass man hat sich mit reißen lassen hatte und wir waren halt da und wir waren investiert. Ich glaube, das ist halt irgendwie schon eine gute Zusammenfassung. Lass uns einfach aufs Finale jetzt kommen und das Gesamtfassung von dem Turnier vielleicht noch ins Detail später oder ein anderes Mal machen, aber jetzt lass uns einfach mal einsteigen. Du hast ja gesagt, wahrscheinlich nicht das beste Finale, den es jemals gab. Qualität wahrscheinlich kann man auch auf jeden Fall bezweifeln, aber Spannung pur. Kann man schon sagen.
Spannung pur, ein bisschen, ich meine, wo fangen wir an, auf welcher Metaebene, auf welcher Flughöhe? Bisschen wie erwartet, ich meine, es hing viel an den Up und Unders und Kicks, es hing viel an den Ballhandling-Skills, die manchmal in den entscheidenden Situationen gefehlt haben, auf beiden Seiten, und auch teilweise am Ruck, denke ich, wo es halt teilweise sehr unsauber zuging. Und das so ein bisschen den Spielfluss verlangsamt hat. Und Profiteur davon war halt ganz knapp mit einem Punkt Südafrika. Und wer schafft zu verteidigen so viel und mit nur vier Penalty-Kicks, erfolgreichen Penalty-Kicks und null Punkten in der zweiten Hälfte zu gewinnen, der hat wahrscheinlich verdient gewonnen, oder?
Ey, ich würde es halt sogar erweitern und sagen, also das Spiel Messerschneider, klar, können wir jetzt gleich ins Detail gehen, aber für mich Südafrika, ich meine, die hatten einen super schwierigen Weg dahin. Vor 4 Jahren war quasi der Kritik, dass sie einen leichteren Weg ins Finale hatten, aber dieses Mal, ich meine, die haben Neuseeland geschlagen, Frankreich geschlagen, okay, knapp gegen Irland verloren, England geschlagen, also ich meine, okay, Schottland geschlagen auch. Also das sind wirklich die besten Mannschaften, die es halt gibt. Und die haben die entweder aus dem Weg geräumt, auch nur knapp oder knapp verloren, aber ich meine, irgendwann musst du die besten Mannschaften schlagen und spielen, also in dem Turnier, und die haben das gemacht, die haben alle Top-Mannschaften gegeneinander gespielt, also verdient gewonnen, genau, würde ich halt sagen.
Ja, ob es einem gefällt oder nicht, und mir gefällt es auf keinen Fall, ich kann auch gar nicht erklären, warum.
Bist du grundsätzlich Südafrika-Fan oder nicht? Weil ich kann mich outen, dass ich halt nicht, also ich, dass ich kein Südafrika-Fan bin, und liegt auch wahrscheinlich an verschiedenen Gründen, aber einiges war deren Spielsystem oder Stil, was ich jetzt, muss ich mal sagen, dieses Mal auf jeden Fall besser war. Aber die haben so ein Us against them Mentalität immer so generiert, obwohl es halt nicht so immer nötig ist, also wir gegen den Rest aus irgendwelchen Gründen. Aber grundsätzlich wegen des Spielsystems, Spielartenweise fand ich Südafrika nie so schön anzusehen, aber diesmal war besser. Warst du vorher Südafrika-Fan oder sympathisch oder?
Ich glaube, einige Leute im Training würden sagen, dass ich Südafrika-Fan bin, weil ich zwei Jerseys habe. Einmal das orangefarbene, was auf Sportsbar reduziert war vor ein paar Jahren.
Hashtag Werbung. Weil ich
Hashtag Werbung, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Nee, ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, die Neuseeländer in meinem Team sind sehr, sehr angepisst davon, dass ich immer mit dem Jersey komme. Aber ich trage es halt eigentlich nur, weil es farblich am besten passt zu irgendeiner Kombo oder so.
Zu deinen Augen, ja.
Zu meinen grünen Augen. Nee, also würde jetzt nicht sagen, dass ich groß Südafrika-Fan bin, da investiert bin. Ich kenne auch kaum die Spielstrukturen oder wie es im Land aussieht. Klar, Curry Cup kennt man noch und vielleicht so ein bisschen die Ebene darunter. Aber ja, familientechnisch gesehen, Ex-Freundin Neuseeländerin, habe ich eigentlich schon immer zu Neuseeland resoniert, ja, sagt man ja, das, ja. Tendiert, ja. Und als zweites zu Australien, weil wir da auch so lange gelebt haben, aber
Was hat für dich das Finale jetzt entschieden? Kannst du das auf irgendwas festlegen? Würdest du auf die rote Karte jetzt hineingehen? Oder weil vielleicht stelle ich immer die Fragen, beantworte die erstmal selber und dann lass dich halt dran. Für mich ist dieses ganze Menge an Kritik, das verstehe, also manche Leute haben stark den Schiedsrichter kritisiert, würde ich halt nicht unterschreiben, können wir halt gleich zu deiner Meinung dazu. Keine Ahnung, die rote Karte, natürlich hat es einen Einfluss aufs Spiel, aber wenn ich jetzt Neuseeländer wäre und ich war in der Lage, weil Irland hatte gegen Neuseeland verloren, leider, und ich zurückgehen würde und sagen würde, gab es Gelegenheiten, Chancen, das Spiel zu gewinnen, ohne dieses Tralala, ohne Schiedsrichter, ohne rote Karte, bla bla bla. Richie Mwanga, Erhöhung zum Goal, ist ein schwierigen, aber ein machbaren Kick, und ich glaube, das ist halt wirklich Jammern auf hohem Niveau, oder auf dem Niveau sind wir. Top-Top-Kickers schaffen das, und der Straftritt von Jordy Barrett,
ich glaube,
dass 99 von 100 Maler schafft er das tatsächlich. Also ich glaube, dass es da beide Gelegenheiten gab und das wären genug, um das Spiel zu gewinnen, also genug Punkten sozusagen. Ich bin halt der Meinung, dass man kann es so auf vielen Sachen zurückführen, aber dass die Chancen auf jeden Fall da waren.
Ich würde sagen, also jetzt darf ich deine Frage beantworten, die du schon selber beantwortet hast, glaube ich. Jordy Barrett, 73. Minute. Ich glaube, der Penalty war sogar noch einfacher, in Anführungszeichen, als die Conversion. Aber wie fasse ich das Spiel oder was hat den Unterschied ausgemacht oder was macht das Finale für mich aus? Südafrika hat einfach gewonnen, weil als eine Mannschaft, die besser ohne Ball spielt. Also das ist... Und das ist auch eine gute Erklärung für Rugby generell, wenn Leute so fragen, was ist denn, also darüber habe ich viel nachgedacht, also Rugby ist eine der wenigen und vielleicht sogar die einzige Sportart, wo man mit Absicht den Ball weggeht. Also das passiert ja nicht im Handball, das passiert nicht im Basketball, ich glaube nicht im American Football, nicht im Fußball. Du gibst ja nie mit Absicht wirklich im Spielfluss den Ball deinen Gegner. Und das hat wirklich, ob es nun schön anzusehen ist oder nicht, Südafrika wirklich mit Perfektion gemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, Neuseeland hat das versucht teilweise zu kopieren. Es hat dann halt nicht geklappt. Also deswegen Credit, Heads off zu Südafrika, dass sie sich ihrer defensiven Stärken bewusst sind, und auch ihre anderen Stärken, die sie haben, und das halt einfach besser ausgespielt haben. Wir können jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Ich ein paar Notizen gemacht, hat der Big G hier aufgeschrieben.
Für mich einfach so ein entscheidender Punkt, was wir im anderen Spiel in England hatten. Also Erasmus und Ninabar haben in entscheidenden Momenten die Leuten ausgewechselt, wo sie gesagt haben, uff, das klappt halt nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel Neuseeland das nicht geschafft hat. Also Will Jordan hatte für mich kein gutes Spiel und es war nicht so irgendwie so mal ein bisschen schlecht, sondern relativ weit von seinen Topform. Bodhi Bharat war auch nicht in Topform für mich. Ich glaube, der Mann hätte vielleicht ein bisschen gnadenlos sein müssen und die vielleicht früher doch auswechseln, oder?
Ja, früher auswechseln, aber hat denn die Bank, wer wurde denn wann eingewechselt? Also, da kommen wir wieder zur Stärke der 23 oder auch der 33.
Ja, ich meine, Leonard Brown 71., McKenzie 75., das da viel früher waren, hat zum Beispiel Jordan für mich und Bharat hat nicht auf dem Level. Natürlich kann man auch sagen, dass Bharat in dem Versuch hat natürlich maßgeblich involviert war. Aber Talea zum Beispiel hat so ein mega krass geiles Spiel und Einfluss aufs Spiel gehabt. Der war immer mittendrin, der hat so Sachen gemacht wie der anführende Leaderspiel von dem Pods manchmal auch crazyweise. Jordy Bharat hat im Sturm und Hintermannschaft gleichzeitig gespielt. Mega krass, mega geil irgendwie. Juani hat so teilweise so Millimeter fast so das durchgeschafft. Bharat war einfach, Bodhi Bharat war für mich zum Beispiel nicht auf dem Level. Will Jordan hat auch und das relativ früh. Also für Will Jordan war es halt nicht das Spiel, diesen hohen Kicks und Chase und bla. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass er irgendwie so einen riesen Einfluss aufs Spiel haben wird. Und ich weiß halt nicht, klar, die hatten nicht so genau die Spieler, die das halt ersetzen könnten, aber ich fand da halt irgendwie...
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe da schon ein bisschen verdrängt mit Damian McKenzie in der 75. Minute erst rein und Anthony Leonard Brown in der 71.
Warum hast du solche Leute auf der Bank, ne? 75. Minute, das ist, also für McKenzie, das ist halt, er wird halt, wie oft hat er den Ball ein paar Mal in der Hand gehabt? Das ist einfach zu wenig Zeit, um irgendwie einen großen Einfluss darauf zu haben. Und ich glaube, der McKenzie wäre sonst ein Starter eigentlich bei den meisten Teams, ne? Also nicht unbedingt für Wire vielleicht, ne? Also Das ist einfach so kleine Sachen, aber das war irgendwie Südafrika, also Neuseeland war relativ weit entfernt von deren besten Spiel, fand ich. Also das sind viele Leute, die nicht mal so 9 von 10 Punkte scoren würde in einer Zusammenfassung zu sagen.
Ja, das ist ein guter Punkt mit McKenzie. Warum hat man den nicht mal? Ja, ich glaube, Neuseeland ist in der Hinsicht ist in der Hinsicht halt doch traditioneller und hauen halt nicht wie Südafrika gegen England in der 33. und 40. und sonst was die Spieler durch, weil sie halt einfach schon immer konservativ waren, glaube ich. Also, ja, 75, wie du sagst, 75. Minute, was 3-4 Mal hat man noch den Ball, wenn überhaupt. Und Südafrika, die sowieso das Spiel immer sehr verlangsamen können, wenn es da par excellence auf die Spitze treiben.
Es wäre anders, wenn halt irgendwie die Hintermannschaftsleute unkrassbar, unfassbar geiles Spiel gespielt hätten. Also das ist so ein bisschen, was ich meine, dass das halt, das mir bewusst irgendwie während des Zuschauens zu sagen, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, ob jetzt einfach zu spät reagiert wurde letzten Endes, ne? Also Bodhi Bharat Versuch, 58. Minute kam der Versuch, ne? Und zwischen der 58. und das Ende des Spiels einfach passierte einfach nichts. Und es war für mich einfach, man muss dieses Fenster, um irgendwas zu machen, wird immer kleiner, je später es im Spiel wird. Und deshalb habe ich gesagt, so, die sind dran, aber irgendwie. Jetzt ist halt nicht der Punkt, irgendwie, ja, irgendwie sich auszuruhen, sozusagen, sondern Südafrika war für mich there for the taking. Also Südafrika war halt durch. Also ich glaube, so jemand wie McKenzie, der so ein bisschen so X-Factor Game Changer ist. Na, ja, es sind so Kleinigkeiten natürlich, aber war für mich einfach, während ich geschaut habe, dachte ich so, das muss auch als Spieler so, was willst du in den 5 Minuten halt machen?
Mhm. Ja, stimmt.
Was für Notizen hast du noch?
Naja, wollen wir, also während des Spiels haben wir miteinander geschrieben, Sam Kane, rote Karte, ja. War eine rote Karte.
Du hast gesagt, gelb oder
ja, nicht mehr Straftat. Ich hab's in der Kneipe geschaut, im nächster Rant jetzt, im Shamrock in München. Im Shamrock in München und der Laden war 80% voll mit Südafrikanern und es bis unter die Decke und ich denke mir so, wo sind die Leute, wenn in München Rugby gespielt wird. Damit hätte man 2 volle Mannschaften, Herrenmannschaften, Rugby 15er füllen können und 2 7er Damenmannschaften. Wahrscheinlich werden nicht alle Rugby spielen, aber ich denke mir so, Alter, alle reden über Global Game, Community Rugby, Grassroots, keine Ahnung, davon kriege ich nicht viel mit. Und wenn ich zu den anderen Vereinen gehe, da sehe ich jetzt auch nicht viele. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Wo war ich stehen geblieben? Also, genau, ich habe das Spiel da in der Kneipe gesehen und da in dem Moment dachte ich so, oh ja, Sam Kane hätte nicht viel machen können. Jesse Creel, Change of Direction, bla bla bla, aber es ist.
Wenn du halt jetzt aufschlägst, quasi Definition von das Tackling, was einfach jetzt verboten sein will von World Rugby, das ist einfach ein Bilderbuch. Das ist einfach eine Beschreibung für. Also das hört sich kacke an, aber ein dummes Tackling. Also komplett im Stehen, dieses so ohne irgendwie nachzudenken, Stehen, Rap-Tackle.
Aber meinst du nicht, weil so schnell ging, hätte er da überhaupt was machen können? Also
er kam halt nie auf die Idee, also das Ding ist für mich, wie, guck mal, Rugby, ne? Also wenn wir die Kinder oder Leute halt erklären, alles, also quasi alles unterhalb des Schulters darf angegangen werden, sozusagen. Ne? Hm. Wie weit von entfernt war er, unterhalb des Schulters zu tackeln? Zum einen, okay, Creel ist, kann man halt schon jetzt tief ins Detail gehen, geht ein bisschen nach unten, ohne Frage. Aber Kane ist nicht mal, auch wenn Creel im kompletten Stehen gewesen wäre, wäre Sam Kane immer noch komplett nur aufrecht. Also das war in keinem Moment, hat er gedacht, buh, ich habe die Verpflichtung, irgendwie zumindest mich zu bücken, irgendwie ein paar Zentimeter, sondern ich stehe komplett aufrecht und versuche halt. Und das Ding ist, warum? Absolut unnötig. Also unnötiger Moment, unnötig, also ich will halt nicht auf ihn rumhaken, darum geht es halt nicht, nur so in dem Moment habe ich einfach für mich gedacht, ich kann mal es verstehen, wenn es irgendwie so später kommen wir vielleicht so Khaleesi-Sachen irgendwie so, wo es halt so, aber was wollte er damit ein Zeichen setzen, also das war für mich einfach so ein Ohrenfeil-Moment, also wenn das Ohrenfeil gewesen wäre, hätten wir gesagt, boom, Standard, Ohrenfeil, macht er immer, rote Karte, bye bye. Und jetzt, weil es halt nicht Ohrenfeil ist, dann machen wir einen Aufstand. Also, das ist die Definition von einer roten Karte heutzutage.
Zur Verteidigung muss ich aber sagen, dass Jesse Creel auch ein bisschen nach vorne gefallen ist. Ne? Also er ist nach vorne, hat gelehnt, sag ich mal so, und ist runtergegangen.
Klar, also wenn der, also zum einen muss man einfach ein bisschen unterscheiden, das ist halt wieder auf dieses Wissensstand, Rugby in Deutschland kommen halt manchmal so komische Fragen halt raus, aber der Schiedsrichter hat nicht die rote Karte gegeben, der TMO hat nicht die rote Karte gegeben, da sitzt jemand anders in einem Bereich bei Roland Garros, also wo das Tennis gespielt wird, und nimmst es die Zeit, mindestens eine Minute.
8 Minuten.
Oder länger. Und nimmst sich die Zeit, sozusagen, das hat genau mit verschiedenen Winkeln anzuschauen. Wayne Barnes und der TMO haben gesagt, ey, das ist safe, auf jeden Fall Minimum gelbe Karte. Und da, also wenn jemand, und in dem Moment hast du auch, glaube ich mal, ich weiß nicht genau, in dem Chat geschrieben, nicht mal gelb oder sowas, wenn jemand jetzt, der nicht im Shamrock Pop und nicht betrunken war, sagen würde, ey, das ist nicht mal eine gelbe Karte, dann brauchen wir gar nicht anzufangen in der Unterhaltung. Deshalb habe ich einfach gedacht, du willst halt in dem Chat provozieren, was du halt gerne auch machst. Aber da brauchen wir halt nicht anzusetzen. Zum einen, es ist mindestens eine gelbe Karte. Jeder, der irgendwas anders sagt, müssen wir halt nicht weitersprechen. Und das heißt, dass der Schiedsrichter sagt, okay, meine Pflicht ist jetzt erfüllt, ich gebe es halt weiter. Und das, was von World Rugby halt kommt, ist so solche Tacklings einfach zu unterbinden. Natürlich kannst du jetzt anfangen und sagen, Creel geht runter und bla bla bla. Aber wenn du halt Mitigation suchst, findest du es immer. Es ist nass. Okay, Mitigation, es war nass. Okay. Change the direction. Okay, Mitigation. Er fällt nach unten. Okay, keine Ahnung. Also klar, gibt es halt immer was. Und da bis vor kurzem hatte ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter bzw. TMOs und Bunkerleute eher den Auftrag hatte, irgendwo ein Mitigation zu finden. Siehe rote Karte bzw. gelbe Karte von Owen Farrell vor dem Turnier. Das ist der feine Unterschied, mein Freund. Jetzt und dann ist auf jeden Fall eine Wende bzw. ein Umdenken stattgefunden. Spätestens mit der Vorbereitungsspiel, wo Owen Farrell dieses Tackling gesetzt hat und wo es halt hin und her ging, war es dann klar, das ist jetzt die Linie. Wir definieren, was halt eine rote Karte sein wird und das ist es, das, was Sam Kane macht. Und ich finde es halt blöd und bin halt traurig und ich war für ihn traurig, also mir war es relativ egal, welche Mannschaft gewinnt. Ich war für ihn traurig, weil und deshalb wollte ich tatsächlich am Ende ja, dass Neuseeland gewinnt, weil jetzt muss er so in dem Sinne sein ganzes Leben damit leben. Bisschen wie Sam Warburton hat damals, aber Warburton hat noch seine Karriere vor sich. Ich weiß nicht, wie viel Finalen und Halbfinalen Sam Kane spielen wird, aber daher war es so traurig für ihn als Mensch.
Okay, ja, ich stimme zu. Dann müssen wir das jetzt beiseite legen. Die rote Karte in der, 27. Minute?
Ja. Mhm.
Ja, erste Halbzeit. Über was kann man noch reden? Also wir haben ja über Statistiken vorher gesprochen und du hast sie lustig gemacht über mich. Eine Statistik ist...
Proved 100% right.
Also, naja, Moment. Nehmen wir das mal langsam. Also,
Lineouts... Du hast gesagt, 100% Lineouts für oder 99% Lineouts für Neuseeland. Ich habe gesagt, okay, Bro, gegen welche Mannschaften die gespielt? Und Tiddlywinks. Dann haben sie gegen eine halbwegs ordentliche Südafrika-Mannschaft und... Oh, what? What happened? They lost all their Lineouts.
Stopp. Also, komischerweise, ich habe eigentlich 4 verlorene Lineouts gezählt im Spiel, aber es sind anscheinend nur 2 von 22. Also, Lineout Success Rate liegt bei Neuseeland immer noch bei 90%. Aber es bringt natürlich nichts, wenn du in crucial Momenten dein Lineout verlierst, was mindestens einmal passiert ist. Und es bringt auch nichts, wenn du dein Lineout gewinnst, aber dann nirgendwo hingehst damit und auch nichts mit dem Ball anfangen kannst. Was ganz interessant war, Südafrika ist fast nie vorne gegengesprungen, sondern meistens nur hinten oder in der Mitte und hat es damit auch Neuseeland ein bisschen schwieriger gemacht. Hat den Ball, wenn der Ball, wie du sagst, da gebe ich dir recht, Statistik sagt nichts darüber aus, über die Qualität des Lineouts, nur weil es gewonnen wurde. Und manchmal war der Ball nicht so gut, den Neuseeland dann bekommen hat, was darum auch wieder ihr Spiel verlangsamt hat, bin ich der Meinung. So wie zu den Lineouts. Ja, und was ist die Statistik, die mir noch am meisten raussticht?
12 Punkte für Südafrika, 11 Punkte Neuseeland?
Nein.
Ach so.
Neuseeland hat fast 3-mal so viel gepasst wie Südafrika.
Genau, und was haben wir gelernt? Und das ist so ein bisschen, was du heute jetzt angeschnitten hattest, so ganz am Anfang. Das ist das Traurige für Rugby grundsätzlich. Und das ist, hat was im irischen Fernseher, wo ich das auch geguckt hatte, ein Fazit so ein bisschen am Ende war, ist, Rugby wird jetzt, muss halt jetzt irgendwie angepasst werden, weil gerade gewinnen hat die Mannschaften, die am wenigsten den Ball haben, am wenigsten passen und einfach den Ball besetzt, wie du halt gesagt hast, weggeben. Wenn du versuchst zu passen und Sachen damit zu machen, dann wird es dir irgendwann schwierig gemacht. Und das ist so ein bisschen der Fazit und wie das halt so jetzt weitergeht, aber das hat so das Ding, Südafrika hat einfach das, die Aufgabe am besten gemacht.
Ja, gut, aber wie viel, nochmal eine andere Metaebene, wie viel haben hier die Bedingungen eines nassen Rasens und Regenwetter noch? Was wäre gewesen, wäre das in komplett trockenen Bedingungen im Sommer vor 10 Wochen ausgespielt geworden?
Ja.
Gewesen.
Ja, also dann hätte, glaube ich mal, das Spielsystem und Stil von Südafrika nicht so gepunktet. Ob die halt mit derselben Mannschaft ausgelaufen wären, wäre es halt, keine Ahnung, kann ich halt nicht einschätzen. Aber klar, die Bedingungen, das hast du ja vorher auch vor dem Turnier, also vor dem Spiel gesagt, dass es wird regnen, es war nass. Klar, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss gehabt.
Tja. Ja, was bleibt sonst noch?
Gelbe Karte am Anfang für Frizzell. Wie fandest du das? Was in der Kneipe?
Es gab mal so einen ähnlichen Vorfall vom Australier, der in irgendeinem Neuseeländer oder Südafrikaner weggeräumt hat im Rugby Championship. Und ich glaube, da war das ein bisschen anders, weil der Australier direkt wirklich ist so aussah, als ob er das Knie oder the upper limbs oder the lower limbs darauf gezielt hat. Und ich glaube, der hat dann eine 6 Wochen Sperre bekommen und der andere Spieler hat sich auch wirklich 9 Monate verletzt. Aber ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, wer das war. Und hier war es, glaube ich, so, dass gesagt wurde, die Verletzung war eine Folge davon, dass er ihn eigentlich wegräumen wollte, dass er den Oberkörper wegräumen wollte.
Mbonambi wäre nicht verletzt, hätten wir da tiefer das angeschaut?
Ich glaube nicht, genau. Und das ist ein bisschen das Problem. Outcome, Result, Refereeing. Gerade in der 3. Minute, es ist auch dein Hooker. In dem Moment dachte ich so, oh, das wird hier schwer wird zu Südafrika. Wenn hier Neuseeland die ganze Zeit Lineouts bekommen, oder auch Südafrika Lineouts bekommen und du hast einen 37-jährigen Hooker, der eigentlich gar nicht einwerfen kann. Aber auch da lagen wir falsch. Das zur Erklärung, also eigentlich sollte es nicht nach dem Outcome refereed werden, sondern nur, was passiert ist davor. Und das war hier nicht der Fall. So schlimm. Es ist eine gelbe Karte geblieben, er war 10 Minuten draußen. War okay. Was ist mit, wollen wir weiter über die Karten reden? Nicht, dass wir ja nur einen Podcast über Karten machen.
Ich fand, also das von Colby ist einfach, das Blöde ist irgendwie, das hört sich blöd an, aber das ist halt mehr so eine gelbe Karte, aber es ist keine rote Karte, also das wäre irgendwie, und das war so ein bisschen das Ding, so in entscheidenden Momenten war, und nicht nur dort, sondern ich glaube, de Klerk auch so, sehr, 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 sehr negativ sozusagen, also. Und die gelbe Karte ist natürlich das, was du ergeben kannst, aber ich glaube, wenn man besonders auf diesem weiten Fernseher blickt, sozusagen von hinten, hat man gesehen, okay, der Ball, also, war schon ein cooler Pass von Leonard Brown und ich glaube, der kommt hart an und dann ist es halt Willie LaRue One-on-One-Time. Ich glaube, Kobe, das ist halt echt, das ist echt ein super negatives Spiel. Ich verstehe total, dass es halt erlaubt, in dem Sinne erlaubt ist und mehr als gelb kann es halt nicht geben. Aber das war so negativ und so destroying von dem Spiel. Also irgendwie so. Aber das hat so das Ding, du kannst halt nur das Spiel spielen, wie die Regeln halt sind. Und das ist halt, Südafrika hat einfach so jede Loophole und jede so Lücke für sich benutzt. Und so soll es halt auch sein. Chapeau. Das fand ich irgendwie so für das gesamte Spiel, aber das ist halt so, das war super negativ, aber das war traurig. Ja.
Das fällt halt so auf, weil Neuseeland so wenig Chancen überhaupt kreiert hat. Also es ist ein Versuch, beziehungsweise zwei, wovon einer nicht erlaubt wurde. Es gab davor nur drei, vier, maximal Entries in the Red Zone, wo man irgendwie mal halbwegs Chancen kreiert hat. Also einmal Mwanga lässt den Ball fallen, das andere Mal weiß ich gar nicht mehr. Und dann... Und er hatte da war wirklich, der Pass war super.
Das war echt, das ist auch so ein Moment, ich weiß das später, dass er sich ein bisschen revanchiert hatte, aber das war ein Moment, wo ich im Spiel gedacht habe, Also Barrett, Mwanga, irgendwie kriegen sie es halt nicht im Griff. Irgendwas muss ändern. Also Mwanga hat es gedreht auf jeden Fall, aber das war ein Moment, warum, ach, das hört sich blöd an, aber warum lässt er den fallen? Also warum, ja, in 99 von 100 Maler, das ist, na, ich verstehe, ja, Pressure.
Und in einem Rugby-Final, das haben wir vorher gesagt, sind die kleinen Margen. Und ich meine, wer hat die Spiele der kleinen Margen gewonnen hier? Das war Südafrika. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Der Druck ist auf beiden gleich groß und die sind damit besser klargekommen. Colby-Incident, gelbe Karte. Ich meine, da kann man halt keine rote geben. Und da ist es noch zu weit weg von der Try-Line und noch nicht entscheidend genug, um einen Penalty-Try oder zu geben. Wäre das halt 5-Meter-Linie gewesen, klar. Wäre es wahrscheinlich, hätte man eine ganz andere Diskussion. Jetzt springen wir auch nochmal hin und her. Disallowed Try. Wie viele Phasen darf der TMO bei Nicht-Foul-Play zurückgehen?
Ach so, war irgendwann so eine Regelung bei 2 Phasen oder sowas? Aber ich weiß
es halt nicht. War nicht, sondern es sind 2 Phasen. Also, für die, die es nicht wissen, Neuseeland-Lineout, eigentlich ein klarer Knock-on, den man sogar im Fernseher gesehen hat.
Aber Wayne Barnes hat gesagt, ja,
sogar ein No-Knock-on. Es war dann die Hand, die durchgegangen ist, weswegen man dann den Penalty bekommen hat auch noch. Aber es waren 4 oder 5 Phasen. Also ich glaube, es waren 4 Rucks dazwischen. Und also es war super awkward dann, weil Wayne Barnes musste es dann halt anschauen. Und ich denke, das ist halt, das überlagert jetzt nicht die gesamte WM, aber dann kommen wir wieder zu der Inconsistency. Ich meine, Neuseeland hat dann sowieso noch den Versuch erzielt, aber da fällt mir auch noch ein, der Leading Elbow von Eben Etzebeth in Ethan de Groot in der ersten Halbzeit. Keine Ahnung, wo der TMO da war, ob der pinkeln war wieder. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es viel geändert hätte. Keine Ahnung. Will ich auch nicht die ganze Zeit drüber reden. Aber ganz interessant, also es gibt halt diese Regeln, TMO, 2 Phases going back. Obwohl er eigentlich recht hatte. Also das ist ja das Skurrile. Und Wayne Barnes hat es aber anders auf dem Platz gesehen. Naja.
Beziehungsweise, ja, anderes Thema. Ja. Anything else? Okay, ich meine, die Statistiken hat es schon erwähnt, aber nur, dass ihr das zu Hause auch habt. 221 Pässe von Neuseeland zu 84 von Südafrika, das ist schon eine Menge. Und Tackles 92 von Neuseeland und 209 von Südafrika. Haben wir aber gesagt, viel zu passen und wenig zu tackeln, you're gonna lose. Vielleicht muss man tackeln, auch so, wenn man einen Ball hat. Vielleicht hilft das nicht, dass das ist. Vielleicht müsste man was einführen, dass man so aus Neuseeland, die greift mit dem Ball an und irgendwo anders tackelt irgendjemand abseits oder so, einfach so ein bisschen nebenbei oder die tackeln sich selber oder so. Vielleicht würde das helfen, weil diese Statistik die Nerven hat. Was würdest du sagen? Quaggersmith.
Quaggersmith, mega Impact-Player. Will Jordan den Ball den Händen rausholt. Wahnsinn. Die anderen Spieler sind mir gar nicht mehr so viel aufgefallen. Auch recht frühe Auswechslung. Glückwunsch nach Irland. Jean Klein, Weltmeister.
Ja, irischer Nationalmitspieler.
Vor 4 Jahren noch für Irland gespielt. Und der Data Analyst von Südafrika ist auch Ire.
Und der Coach ist ja Felix Jones, ein ehemaliger Spieler. Müsste mit 28 aufhören wegen Nackenverletzung. Kent hat Razi und Jack durch deren Zeit bei Monster. Felix Jones, der sitzt mit denen in der Tribüne hat immer. Kurzer Haar, ganz junger Typ. Wechselt zu England.
Oh.
Also, ist jetzt zweifacher Weltmeister. Ich dachte, du listest halt irische Leute halt auf. Aber Snyman und Klein, klar, beide 2-3 Stürmer für Monster. Die Elende auch war ehemalig bei Monster. Schon ein bisschen irische Verbindung da.
Peter Steph Detroit, 28 Tackles. Krass. Was für eine Maschine. Also es gab 1-2 Tackles, ein Tackle von Kulisi, wo er aus der Line rausgerannt ist, aber einen erwischt hat und noch einen anderen von Etzebeth der Jordy Barrett in zwei Teile geteilt hat, aber ja. Peter Stiftel hat 28 Tackles. Ich kenne Leute, die haben nicht so viele Tackles in der gesamten Saison, in 10 oder 14 Spielen oder so, ne? Obwohl die 18 Minuten
durchspielen. Ich glaube, ich habe meine ganze Karriere ja. nicht mehr 28, also Uwe.
Ja, aber du hast auch Fullback gespielt, das ist...
Ich habe einfach einmal You're Mine angeschrien. Ja, krass. Ja, mit dem Tacklings. Und Kulisi gelbe Karte, also auch, während wir halt sowieso das zusammenfassen dann. Also ich in dem Moment habe nicht das gesehen, aber viele Leute haben dann auch gesagt, okay, wenn das rot ist, dann muss das auch rot sein. Und wie sind deine Gefühle dazu?
Jetzt, also im Pub dachte ich Head-to-Head, no mitigation, rot. Aber dann habe ich gesehen, er trifft ja den Ball zuerst und gleitet dann nach oben. Man kann sogar argumentieren, dass das eigentlich gar kein... Und er war, glaube ich, Second Attempt. Also es gibt Leute da draußen, es gibt Leute, sage ich, in dieser Welt, die sagen, das ist noch nicht mal ein Penalty.
Ja, also das ist das Krasse. Also,
und da stimme ich sogar zu.
Ja, ich finde es halt bemerkenswert, wie Leute so dann so für eine Gerechtigkeit plaudieren, zu sagen, ja. Ach, du hast schon rot gegeben am Anfang des Spiels, jetzt musstest du rot geben, um das auszugleichen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, das Konzept. Mhm. Aber egal. Ich hatte in dem Moment nicht gedacht, dass es halt eine Karte, aber okay, verstehe. Aber das Witzige ist, du schneidest das Thema an. Es war in dem Spiel Fiji gegen wen hat Jesse, war es nicht Jesse Creel?
Oh, nee, gegen Schottland.
Zu Schottland, das war das. Und das war gar nichts. Also, und das, da haben die Südafrikaner gesagt, naja, der spielt halt dann Ball und dann hier Dempsey gegen Jack Dempsey. Er knallt erstmal in den Ball rein und dann gibt mal Dempsey einen Kopfnuss dazu. Und die haben gesagt, das wird gar nicht reviewed, weil das war ja Ball gespielt. Also und hier ist, das ist das Krasse, du hast ja vorhin wegen Consistency gesprochen, also das mit Jack Dempsey, für mich, das mit Creel gegen Jack Dempsey im Spiel gegen Schottland, das erste Spiel, ist viel mehr eine Karte als das mit Kulisi. Beziehungsweise wenn, also das ist mindestens auch eine Karte, aber es war nicht mal unter Review. Aber egal. Mhm. Der Franzose sagt Celery.
Südafrika, bester Track Record Weltmeisterschaften. 4 Finale, 4-mal gewonnen und nur 8-mal teilgenommen, weil man 87 und 91 noch nicht dran teilnehmen durfte. Also 50% deiner Teilnahmen hast du gewonnen, 100% deiner Finalteilnahmen gewonnen. Das ist nicht so schlecht.
Und einzige die zweite Mannschaft, die das Back-to-Back macht, nur falls jemand anders was behaupten würde.
Erste Mannschaft, die es Back-to-Back auswärts macht, weil Neuseeland 2011 zu Hause gewonnen hat.
Ja, okay.
Ein Vorteil und so. Man weiß es nicht.
Ja, erste. Du könntest es nicht gewinnen, Back-to-Back zu Hause, weil das würde eh nicht gehen.
Was? Man könnte nicht gewinnen, das verstehe ich nicht.
Du hast gesagt, erste Mannschaft, die es Back-to-Back auswärts gewonnen hat. Und es ist ja nicht möglich, das Back-to-Back zu Hause zu gewinnen, weil du wurdest halt nur eine.
Ja, aber es sind beide Male wurde nicht auf Home Soil gewonnen, so wie Neuseeland 2011 auf Heimground zu Hause gewonnen hat. Ne? Ja, was bleibt sonst noch festzuhalten? Erstes Mal ein Finale, wo beide Finalisten Pool Games verloren haben. Tja, was bleibt?
Fantasy Rugby?
Oh.
Rusty gewinnt oder Junior Rusty, weiß nicht. Schick uns mal eine E-Mail, fragen@vorpass.
Ist das nicht unser Mann in Berlin?
Nee, das ist Choppy. Choppy 23, der wurde aber Zweiter.
Ach so, ich kenne jetzt auch niemanden mit dem Namen Raspi. Rusty in meinem Umfeld. Raspi.
Ich habe es in dem Halbfinale verkackt, weil ich vergessen hatte. Und Predictor lag ich komplett daneben. Predictor warst du mega gut eigentlich. Im Predictor-Game hast du relativ gut abgeschnitten. Boy.
Obwohl ich auch mitten in der Gruppenphase mal drei vergessen hatte oder so. Bei mir lädt es jetzt gar nicht. Wer ist denn da?
The Better Johnny Wilkinson, Nummer 1 mit 474 Punkte und du hattest 318, ich 296, also da hat sie gerade mich so geschlagen.
The Better Johnny Wilkinson ist mein Teammitglied aus Newcastle, Australia, der mit Namen John Wilkinson heißt.
Wow.
What a coincidence.
Respekt.
Dafür kriegt er ein Vorpass-T-Shirt, so wie alle anderen, die seit 6 Jahren darauf warten.
Genau, einfach ein T-Shirt von dir, wo du mit dem Edding Vorpass draufschreibst. Boah, machen wir eine Pause und berichten über was anderes oder reicht das? Es gibt eigentlich ganz viele andere Rugby-Sachen noch, wo wir drüber sprechen.
Ja, dann machen wir kurz eine Pause. Kurz.
Dann bis gleich bei
Vorpass. Bis gleich bei Vorpass.
Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Mild-Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Und wir sind back, boys are back, baby.
Eddie Fuck. Jones is 100% committed to Australian rugby.
I don't know what you're talking about.
Come on a journey, mate. Come, we're going on a journey. Worst Australian team ever. Eddie Jones hat versucht irgendwie so eine, wie würde man das jetzt sagen, so eine Abfindung oder ein Agreement mit Australian Rugby zu einigen, dass er halt abhaut nach, was war das, keine Ahnung, 10 Spiele und fast alle verloren oder sowas. Auf jeden Fall sehr schlechter.
10 Monate, Rekord. 11 Monate und gegen Georgien gewonnen und gegen Portugal gewonnen. Ich glaube, das war
gut für den CV auf jeden Fall. Was gemunkelt wird, dass er halt nach Japan zurückgeht, natürlich. Offene Stelle da jetzt mit ja, Trainer wechselt auch dort. Wie heißt noch? Brown? Nee, nicht Scott Brown. Vergessen.
Nee, der ist wieder zurückgegangen, glaube ich, oder? Scott, von Japan zu den Highlanders?
Ach so, ja.
Jamie genau. Joseph war da mit Scott. Ich weiß nicht mehr, wie er ist. Auch ein Highlanders-Typ. Also Neuseeland Highlanders. Und die sind beide, glaube ich, das stand, glaube ich, schon vorher fest, dass die zurückgehen.
Ja, das stand fest, aber die Stelle ist halt ja offen. Ich glaube, japanischer Rugby ist irgendwie sein Standing hat relativ gut. Man weiß ja nicht, warum. Genau, was gibt es halt noch? World Rugby, wir müssen mal noch über das Ganze, das machen wir heute nicht, weil wir noch nicht komplett alles vorbereitet haben, aber wie es jetzt weitergeht in World Rugby mit den Turnieren, Modus, verschiedenen Ligen und solches, machen wir halt nicht heute, aber falls ihr das nicht gelesen habt, gibt es das auf jeden Fall. Was gibt es jetzt noch, Big G?
Moment, nochmal zu Australien zurück. Hamish McLeod ist der Präsident von Rugby Australia, nicht der CEO. Der hat ja damals David Rennie die Kündigung überreicht und gesagt, na, wir brauchen hier keinen Typen, der Ukulele spielt und ein bisschen über Kultur redet. Wir brauchen halt einen Beißer und einen aggressiven Typen. Der Typ ist immer noch da. Ich weiß nicht, wo die 5 Millionen Dollar, die Eddie Jones die nächsten 5 Jahre kassieren sollte, herbekommen. Weil Rugby Australia hat keinen Deal mehr mit weder Fox News noch Stan, noch konnte irgendwie Equity-Anteile für 25% verkaufen, also 25% ihres Stacks. Und wollen halt irgendwie Millionen raushauen für Rugby-League-Spieler. Dieses Centralized System, dagegen hat sich Queensland ausgesprochen. In 4 Jahren soll da die Herren-WM stattfinden, in 2 Jahren die Lions. Ich weiß nicht, wo man sich in 2 Jahren mit dem Super-Rugby-System irgendwelche Spieler herschneiden soll. Aber das ist auch nochmal für eine andere Folge. Wie du sagst, World Rugby, das, also die es so ein bisschen verfolgen, haben da schon mitbekommen, insbesondere Leute aus Georgien und Fidschi, beziehungsweise Fidschi, die Profiteure sind wie Japan, Georgien, die Arschkarte haben, genauso wie Tonga und Samoa und ein, zwei andere. Closed System, 12 Nationen spielen irgendeine komische Nations League aus, run by Six Nations Rugby und Sansa. Und darunter die zweite Tier Competition ist anscheinend kontrolliert von World Rugby. Es gab irgendwie eine Abstimmung, wo eine 75% Threshold erreicht wurde, wo selbst Georgier und Leute aus Samoa in diesem World Council dafür gestimmt haben. Und dann kann man sich halt fragen, Liam Soboanga hat es, glaube ich, auf Twitter schon gesagt, ja, die Leute verraten uns, ne, wie kommt es dazu, dass dafür gestimmt wird?
Lass uns da nicht so ins Detail gehen, weil ich so ein bisschen, nicht, dass ich eine andere Meinung habe, aber Turkeys don't vote for Christmas. Letzten Endes Sansa und Six Nations, deren Interessen sind nicht dieselbe zu World Rugby und das ist halt so ein grundsätzliches Dilemma, aber das ist für ein anderes, für eine andere Folge. Was gibt's noch? Du wolltest halt noch so ein paar andere Sachen loswerden, oder?
Wollte ich das? Naja, eigentlich nur Rugby Europe Championship, 8 Teams nächstes Jahr gleichzeitig, glaube ich, mehr oder weniger mit den Six Nations.
Hat sich Deutschland gut qualifiziert?
Da hat sich Deutschland ja als Dritter in der B-Gruppe qualifiziert.
Also gute Arbeit dann von Deutsche Rugby-Verband.
Und ja.
Freunde, Deutsche Rugby-Freunde.
Wir haben ein Spiel zu Hause gegen Georgien im Februar, 4. Februar.
Mal gucken. Wo ist das Spiel? Also es ist bestimmt Dessau. so ein Hochburg, so wie Heidelberg, Hannover.
Im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau.
Ach so.
Aha. Mal sehen, wie viel Schwung mitgenommen werden kann von der Rugby-WM. Es sind
November, Februar in Dessau Mai. Kann ich mir vorstellen, ohne dass ich da schon mal war in der Jahreszeit. Kann ich mir auch schön vorstellen. Ich war mal bei Deutschland gegen Brasilien, glaube ich mal, mit Andreas in Leipzig. Und da war es auf jeden Fall so um die 0 Grad. Und ja, sehr kalt. Ich glaube, die Brasilianer fanden es nicht so nett.
Ja, mal gucken, wie viel welche Georgier auflaufen werden. Da bin ich sehr gespannt. Mal sehen, wie viele Zuschauer da sein werden.
Du wirst auf jeden Fall hinfahren, oder?
Das werden wir noch sehen. Keine Ahnung. Ich habe schon Werbung gemacht in Unterföhring, ne? Ich glaube, einen Bus wird man nicht voll bekommen mit 50 Leuten.
Und einen Minibus. So ein Taxi. Lastenfahrrad.
Ja, irgendwer hat mich gefragt, hey, ist das nicht in Leipzig? Und dann war ich so, na, das ist ein bisschen außerhalb von Augsburg, ist auch nicht München. Aber na gut, who am I to judge?
Ja, aber erzähl uns einfach mal zu der Qualifikationsprozess. Also Six Nations gibt es für die Leute zu Hause, also wirklich sechs Nationen. Darunter gibt es einen weiteren Six Nations. Und jetzt hat Deutschland sich dafür qualifiziert, beziehungsweise die haben einfach aufgestockt und anstatt auf 6 dann auf 8 sozusagen erweitert, ne?
Genau, Russland ist rausgefallen und man hat diese A- und B-Gruppe gehabt und aus der B-Gruppe, in der wir waren, sind wir dann als Dritter reingekommen, um mit diesen 8 zu spielen. Und dann ist es, glaube ich, 2 Vierergruppen, wovon halt dann die Platzierung Halbfinale, Semifinale Halbfinale, Finale ausgespielt werden. Und ich glaube dann auch noch so eine die Platzierungsspiele, was auch nicht schlecht ist. Ja, wie gesagt, kommen ja 2 Spiele in Hongkong. Ich glaube, die stehen sogar an. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich weiß nichts, ich gucke viel Rugby, ich weiß aber nichts über Hongkong, wie die sich in den letzten 4-5 Jahren entwickelt haben, wer da spielt, welche Deutschen wirklich jetzt wie gut sind. Die Rugby-Bundesliga, ja, ist recht einseitig manchmal. Mal gucken. Ich will aber nicht den Podcast hier auf so einem So,
Ben. Dann beenden wir es, hat mal quasi dein Highlight von der Rugby-WM in Frankreich 2023. Dein persönlichen Highlight.
Die Zeit mit dir in Lyon?
Not bad. Für mich war es wahrscheinlich diesen Moment, wo du mich überredet hattest zu sagen, Bro, wir gehen nicht in 4 Jahren nach Australien und wir gehen nicht in 8 Jahren nach Amerika. jetzt knallen wir einfach mal alles rein und fahren wir halt hin. Und letzten Endes, glaube ich mal, das hat dazu geführt, dass ich mega genossen habe, mega die Zeit mit dir, mit Vivian, mit Andreas, Leon genossen habe, in Marseille auch mit Bert, Matthias, Sascha, Marc Frese. Das war Matthias, unser Zuhörer, also unser zweiten Zuhörer,
Matthias. Matthias, in Anführungszeichen, ja.
Genau, das war mega cool, aber ich glaube einfach, diese eine One Night in Paris war für mich einfach, es war
mit Jessica.
Ja, war einfach dieses nach dem Spiel gegen Schottland, das Singen, das Feeling, das ganze Build-up, ja, das war magical. Ja, muss ich mal sagen.
Damit, ich bin Mega-Fan, ja, genau, mit Frankreich, sorry, no, auch nochmal, hätte Frankreich gewonnen, Frankreich vielleicht nochmal ein Boost für Rugby, noch mehr professionelles Rugby, die Struktur, es wäre mehr Geld da gewesen, mehr Drittliga-Vereine, mehr Viertliga-Vereine, die mehr Kohle haben, vielleicht mehr Möglichkeiten für deutsche Spieler rüberzugehen, boah, ist jetzt, naja, ich werde wieder nach Frankreich.
Einfach so auswandern. Damit beenden wir die heutige Folge und auf jeden Fall unsere ganze Coverage zu der Weltmeisterschaft. Wir bedanken uns auf jeden Fall zu Hause, haben uns tierisch gefreut über die ganzen Fragen, Kommentare, SMS, WhatsApp, Tauben, die uns erreicht hatten. Und genau, sind halt überwältigt mit dem Support auf jeden Fall. Tell your friends. Und genau, wir sind halt hoffentlich in der Woche wieder da und werden halt so ein bisschen jetzt den Fokus natürlich des Podcasts switchen, versuchen halt so ab und an ein paar Gäste halt noch ans Land zu holen und genau, spätestens dann jetzt das ganze Fokus auf die, ja, lokalen Turniere sozusagen, beziehungsweise Ultimate Fighting Championship, Top 14 und solches, worüber wir immer sprechen, Top 14. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das ganze Power von euch und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro A-City. Schon ab 156 € im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.